Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio.
Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Heute haben wir einen unserer Nachbarn hier bei uns in unserem Weihnachtsmarktradio. Es ist kein Aussteller oder kein Marktbeschicker. Nee, es ist der Münsterdekan Thorsten Kranich. Hallo Herr Kranich, Sie haben hergefunden, der Weg ist ja nicht so weit, oder?
Ja, der Weg ist quasi vor der Haustür, aber dadurch, dass eure Hütte dieses Jahr an einer anderen Stelle steht als in den letzten Jahren, musste ich erst mal suchen, wo seid ihr jetzt überhaupt? Auch herzlich willkommen, hallo, schön, dass Sie da sind.
Sie haben ein gutes Jahr jetzt überstanden als Münsterdekan. Wenn Sie das mal so ganz kurz zusammenfassen, was ist denn passiert in diesem Jahr? Da geht ja einiges ab, wenn man an so ein großes Münster denkt, da passiert ja einiges, oder?
Ja, schon, genau. Also das Jahr begann relativ ruhig, indem ich erstmal sozusagen die ganzen Arbeitsabläufe hier kennenlernen durfte. Und dann gab es aber relativ schnell große Action-Situationen, zum Beispiel mit Roofern und mit den Münsterkletterern. Das war im Juli ja eine riesige Aktion mit Sondereinsatzkommando und allem, was dazugehörte, war eine große Aktion. Dann ist jetzt in diesem Jahr die Münsterpfarrerin, die Frau Ginsbach, hat gewechselt. Das heißt, da müssen wir jetzt auch einiges umorganisieren. Das heißt, da ist selbst nur in diesem normalen Ablauf in dem Pfarramt viel zu tun, ja.
Sie haben jetzt direkt in Ihrem ersten Punkt, was denn so vorgefallen ist, die Roofer angesprochen. Für alle, die das Ganze nicht kennen, das sind einfach Damen und Herren, die steigen auf hohe Gebäude drauf, manchmal natürlich unerlaubt, in Bereiche, wo man eben nicht hin darf. Man darf ja auf den Münsterturm hoch, aber irgendwann ist halt dann auch mal Schluss. Und die Roofer, die gehen einfach ganz nach oben. Wie stehen Sie zu diesem Thema? Es ist ja in Anführungsstrichen Ihr Haus.
Genau, das ist natürlich eine ganz problematische Situation. Wir hatten unter anderem dieses Jahr zweimal auf dem Münster diesen jungen Mann, der auch bei der Fußball-EM auf dem Stadiondach gewesen ist. Das war ganz, haben wir dann irgendwie mitbekommen, dass das derselbe ist. Ja, die wollen sozusagen Action erleben. Das für die, das ist auf den Turm zu klettern, ist ein Beitrag zu zeigen, was sie können, über welche Grenzen sie überwinden. Dann geht es natürlich auch um Klicks. Man will Videos reinstellen auf YouTube oder auf dem eigenen Instagram. Kanal, um zu zeigen, was man ist und den anderen zu zeigen, was man da alles geschafft hat. Das Ganze ist natürlich lebensgefährlich. Die sind da oben auf 161 Meter Höhe. Wenn sie es schaffen, oft schaffen sie es zum Glück nicht, wenn sie dann da oben angekommen sind, es ist auch immer die Gefahr, dass sie Sachen zerstören. Das sind alte Steine, die sind jetzt seit mehr als 100 Jahren Wind und Wetter ausgesetzt. Und wenn da jemand da hochklettert, der hat ja kein Gefühl dafür, ob der Stein ihn trägt oder nicht trägt. Das heißt, man muss immer damit rechnen, dass plötzlich so ein Kunststein, also so, von diesem Naturstein, dass so ein Kunstwerk was abbricht, dass man abstürzt oder eben, was die noch größere Gefahr ist, der Vorbildeffekt. Also es gibt halt ganz viele, die sagen, oh, was die geschafft haben, das schaffe ich mindestens genauso. Und dann gerade jetzt vielleicht weniger Weihnachtsmarkt, aber zum Schwörtag haben wir eigentlich jedes Jahr irgendwelche Leute da oben, die leicht betrunken oder sehr betrunken da hochgehen und das ist natürlich katastrophal, weil das Risiko, dass sie abstürzen, wenn sie dann irgendwie 5 Biere intus haben, so wahnsinnig hoch ist. Deswegen wird grundsätzlich jeder, der auf den Turm steigt, zur Anzeige gebracht. Und da gibt es ein geordnetes Verfahren von unserer Seite.
Hatten Sie denn schon mal als Dekan dann Kontakt mit so einem Roofer? Haben Sie mal jemanden erwischt, wo Sie gesagt haben, hey, der gehört da gerade nicht hin, der Turm ist gesperrt, warum ist er da unterwegs? Gab es da schon mal eine Situation?
Ja, die kommen dann manchmal sogar zu mir, also nachdem sie von der Polizei erwischt wurden, jammern mir dann die Ohren voll, wie sehr sie das bedauern und dass sie ja gar nicht wissen, was sie da Dummes getan haben. Also gerade wenn sie besoffen waren, dann ist das tatsächlich so und hoffen dann sozusagen auf Goodwill, dass ich sage, alles gut, war ja nicht so schlimm und so, ist ja nichts passiert. Nein, die kriegen trotzdem die Anzeige und wie gesagt, dieser junge Mann, der da, war es in Düsseldorf oder wo war das, auf dem Fußballstadion bei dem Deutschlandspiel, als der Wolkenbruch kam, auf jeden Fall, der Typ war auch bei mir und hat dann eben gesagt, warum er das macht und dass das quasi so seine Freizeitbeschäftigung ist. Also der hat da auch so ein bisschen dafür geworben, was er ja Tolles da tut.
Waren Sie dann da eher gelassen dem Ganzen gegenüber oder haben Sie schon mal den Finger gegeben und gesagt, junger Mann, so nicht?
Ja, sage ich immer. Also grundsätzlich, junger Mann, so nicht. Sind wirklich, glaube ich, nur Männer. Bis jetzt habe ich noch nie mitbekommen, dass eine Frau da oben war. Das sage ich dann tatsächlich, weil, wie gesagt, sie bringen sich in Lebensgefahr. Vor allem bringen sie noch viel mehr die in die Lebensgefahr, die da als Nachahmungstäter dann meinen, das nachzutun zu können. Und das Dritte ist, wie gesagt, sie bringen auch das Gebäude in Gefahr. Wir haben einfach regelmäßig Abbrüche von Steinen am Münsterturm. das kann auch eine Folge von solchen Aktionen sein.
Und genau deshalb gibt es ja diesen öffentlichen Bereich, den man gerne besuchen kann auf dem Ulmer Münster. Sie sind jetzt ein gutes Jahr hier vor Ort und wirken hier. Wie oft waren Sie schon auf dem Turm ganz oben?
Also ganz oben auf 146 Meter war ich nur einmal bisher. Der ist ja offiziell noch gesperrt. Da bin ich tatsächlich mit einem Fernsehteam in diesem Sommer mal hochgegangen. Die kamen extra aus Amerika hergeflogen und wollten ganz hoch auf den Turm. Da habe ich gesagt, okay, dann gehen wir mal hoch, weil das Stück zwischen 101 Meter und 146 Meter wird das Treppenhaus gerade noch gerichtet, diese Zentralspindel. Aber auf der Ebene 101 war ich jetzt schon, ich weiß gar nicht genau, relativ regelmäßig. Unter anderem auch mal mit dem Oberbürgermeister. Das war auch ganz nett, als wir da als offiziell das bis auf 101 Meter wieder eröffnet wurde. Ich glaube, 30. April war das. Bin ich dann gemeinsam mit dem OB hochgegangen und dann haben wir da oben angestoßen, dass wir es geschafft haben.
Jetzt ist es ja so, noch ist Ulm die Stadt mit dem höchsten Kirchturm der Welt. Es gibt ja da so eine leichte Konkurrenz aus einem anderen Land. Aktuell ist es aber noch der höchste. Was macht es mit Ihnen, wenn Sie da oben stehen oder dann auch im Kirchenschiff stehen? Das ist ja genauso riesig. Was macht es mit Ihnen, wenn man zum Beispiel früher in Ihrem früheren Wirken in einer kleineren Kirche unterwegs war?
Es macht mich irgendwie demütig, dass ich denke, wow, was haben die früher gebaut? Wozu waren die auch in der Lage, sowas überhaupt zu bauen? Wo hatten die auch diese Energie her, so ein Gebäude zu errichten? Wenn wir uns angucken, wie schwer wir uns tun, einen Bahnhof in Stuttgart zu bauen im Verhältnis, ja, was das für ein Wahnsinnsaufwand ist und wie kompliziert oder bloß irgendwelche vergleichsweise kleinen Bundesstraßen in Ulm, die neu gebaut werden müssen. Und wenn man sich anguckt, was die da für eine Energie hatten, so ein Gebäude, was eigentlich, ich sage jetzt mal, ein Stück sinnlos ist, ja, weil damals hatte Ulm vielleicht 10.000 Einwohner und die bauen eine Kirche, in die etwa 20.000 Leute reingepasst haben. Also es gab ja noch keine Kirchenbänke, da stand man in der Kirche, also sinnlos, so einen großen Kasten zu bauen. Aber es war den Menschen damals so wichtig. Und deswegen sage ich immer, für mich ist das auch ein Beitrag, dass ich sage, ich bin irgendwie ein ganz, ganz kleines Rädchen in einer ganz langen Geschichte von Leuten, die in diesem wunderbaren Gebäude arbeiten durften. Und ich bin dankbar, dass ich hier mitarbeiten darf.
Jetzt haben wir aber trotzdem die Konkurrenz, in Anführungsstrichen, die Sagrada Familia. Die arbeiten ja mit Hochdruck dran, dass sie da diesen ersten Platz holen. Wenn es dann soweit ist und das heißt, hey, Ulm hat jetzt den zweithöchsten Kirchturm der Welt, ist Ihnen das egal oder stellen Sie sich selbst dann oben nach oben und halten eine Stange in die Höhe?
Nein, dann öffnen wir eine Champagnerflasche und gratulieren den Freunden in Barcelona. Das ist gar keine Frage. Das muss man ja auch sehen. Das ist so wie mit dieser Diskussion, wer hat gerade das höchste Hochhaus der Welt? Das ist völlig klar. Jeder Rekord, der irgendwann mal aufgestellt wurde, wird irgendwann mal übertrumpft. So ist es beim Sport, so ist es bei Gebäuden. Von daher, das ist völlig entspannt. Und man muss jetzt sagen, das Ulmer Münster hat jetzt 140 Jahre gut diesen Titel als höchster Kirchturm der Welt gehabt. Der Turm der Sagrada Familia ist ja auch kein aus Naturstein gebauter Turm, sondern ist ein Betonturm. Das ist, sagen wir mal, sozusagen im Blick auf Bautechnik jetzt nicht spektakuläres Gebäude mit Beton bis auf 171 Meter, glaube ich, wollen sie kommen, zu bauen. Aber unabhängig davon ist ja dieser Bau, den Gaudí da entwickelt hat, also diese Formensprache ist natürlich genial und deswegen kann ich da ganz freundlich sagen, schön, dass ihr jetzt diesen höchsten Kirchturm der Welt habt.
Und wir können ja dann sagen, hey, aus Beton, das kann ja jeder bauen.
Genauso werden wir das natürlich nur heimlich sagen.
Wir hatten ja auch in der Redaktion die spannende Idee, hey, man könnte doch einfach so diesen Grundlevel vom Münster nach unten verlegen. Das Münster hat ja auch Keller und weiß was ich was alles. Dann sind wir eigentlich immer der höchste Turm, weil wir sind ja immer über Null irgendwie.
Gute Idee, das werden wir nochmal durchprüfen. Setzen wir einfach den Boden nach unten, kein Problem. Nein, Spaß beiseite. Ich finde, es ist überhaupt kein Problem, weil, wie gesagt, es ist eine historische Entwicklung. Gebäude werden überragt, neue Gebäude werden gebaut, die natürlich darum wissen, dass es ein anderes Gebäude gibt, was bis jetzt diese Höhe hatte. Dann ist es halt so, ja.
Ich habe gerade eben schon Keller und Co. angesprochen bei einem Münster. Es gibt immer so Geheimnisse um die Kirchen. Jede Kirche hat so ein Geheimnis. Das darf man ein bisschen lüften, aber nicht zu viel erzählen. Was steckt denn hinter Münster, unter Münster? Vielleicht dürfen Sie uns da was erzählen, was jetzt noch nicht so viele wissen.
Na, der berühmte See, nein, Spaß beiseite. Das Geheimnis ist, den See gibt es tatsächlich nicht. Nein, also es gibt eigentlich so richtig es gibt schöne Kammern im Turmbereich, also nicht im Hauptturm, sondern im Chorturmbereich, wo viele historische, also Zeichnungen, Gemälde drin sind. Da habe nicht mal ich einen Schlüssel dafür. dürfen wirklich nur die Leute von der Bauhütte rein. Das ist einfach so ein Raum. Oder der frühere Münsterbaumeister Lorenz hat sich oben auch auf dem südlichen Seitenschiff, also südlichen Chorturm, hat er sich einen Raum als Arbeitsraum eingerichtet. Das finde ich auch ganz spannend zu wissen, dass da einfach der sozusagen als Münsterbaumeister gesagt hat, wenn ich mal aus dem Trubel raus will, gehe ich einfach auf den Turm da hoch, auf den Seitenturm und dann habe ich meine Ruhe. Das finde ich spannend. Das war also auch für mich eine neue Entdeckung in diesem Jahr.
Sehr, sehr spannend. Und vielleicht ist es ja auch so, vielleicht sollte man so Geheimnisse auch einfach ruhen lassen in so Kirchen. Finde ich auch ganz spannend. Wir kommen zurück zu Ihrer Arbeit. Es gab in diesem Jahr ja diese Fusion von den Kirchenbezirken. Wie ist da derzeit die Stimmung? 2026 ist es ja dann endgültig soweit. Wie ist die Stimmung bei den Leuten da vor Ort?
Sehr gut. Wir haben gerade gestern zusammengesessen mit dem Blaubeurer-Dekan Schwesig, mit dem Vorsitzenden der Blaubeurer-Bezirkssynode, dem Herrn Störk und dem Herrn Freudenmann von Ulm und haben geplant, dass wir am 14. November ein großes Fest feiern werden, erst ein Festgottesdienst in Münster und anschließend werden wir dann ein großes Fest im Haus der Begegnung feiern mit Grußworten und machen uns da gerade Gedanken, wie das wird. Also die Stimmung ist ganz entspannt, ganz fröhlich und man weiß einfach, dass man gut miteinander zusammenarbeiten kann. Das macht Spaß.
Ist das vielleicht auch dann ein Weg für die Zukunft? Ich bekomme es bei vielen anderen Bezirken bei uns auch mit. Es wird ganz, ganz viel zusammengelegt. Die Dekane und auch die Pfarrer und alle möglichen, die bekommen immer, immer, immer mehr Arbeit. Aber ist es vielleicht sogar der einzige Weg, dass das ganze Rädchen weiterläuft, oder?
Genau. Genau, also das muss man jetzt tatsächlich sagen. Wir haben ja wir an vielen Stellen auch in der Gesellschaft haben wir einen Personalmangel. Wir haben einfach nicht mehr so viele Pfarrerinnen und Pfarrer, dass jetzt in jedem Dorf eine eigene Pfarrstelle sein kann. Das heißt, man muss kooperieren. Aber ich erlebe es auch jetzt hier im Ulmer Bezirk, sind ganz viele Kirchengemeinden, die beschließen, dass sie zukünftig zusammenarbeiten, dass sie mit fusionieren oder Verbundkirchengemeinden bilden. Und das ist genau diese Stimmung. Wir wissen, das ist eigentlich der einzig sinnvolle und gute Weg, wie wir auch mit diesem Personalmangel umgehen können und gleichzeitig, wie wir aber auch vielleicht uns gegenseitig stärken können. Und das nehme ich jetzt so an ganz vielen Stellen wahr. Zum Beispiel Langenau hat mit den Dörfern rings um Langenau das letzte Woche beschlossen, dass sie gesagt haben, sie wollen eine große gemeinsame Kirchengemeinde bilden. Und da kommen natürlich im ländlichen Raum, die Gemeinden haben eine andere Stärke, das muss man einfach sagen, als Stadtgemeinden. Und die bringen dann auch ihre Stärke mit ein. Und deswegen, das finde ich ein guter Weg. Ja. Also natürlich ist es aus der Not geboren, aber es ist kein Drama.
Aber der Weg für die Zukunft ist auf alle Fälle dann geebnet. Wir schauen auch gleich in die Zukunft und zwar ins nächste Jahr. Was steht an? Was sind so große Meilensteine, die jetzt hier auf die Bezirke, hier aufs Münster und Co., was kommt da auf uns zu?
Genau. Nächstes Jahr haben wir ein großes Fest hier in Ulm und zwar ist der Münsterbauverein, wird 100 Jahre. Da ist es Ende April, Anfang Mai gibt es dann auch einen großen Festgottesdienst im M25, also gleich 200 Meter von hier entfernt wird es eine Ausstellung dazu geben. Dieser Münsterbauverein arbeitet jetzt seit genau 100 Jahren daran, dass eben wirklich immer genügend Geld da ist, um das Münster bauen zu können. Das ist zum Großteil die Großindustrie hier aus Ulm, die da wirklich richtig, richtig viel Geld jedes Jahr geben, wofür wir sehr dankbar sind, dass die das so machen und auch sehr, sehr schnell. Ich kann manchmal anrufen und kann sagen, wir haben dann eine Not, geht's? Ja, kein Problem, was kostet's? Und dann kriegen wir die finanziellen Möglichkeiten. Das ist unwahrscheinlich entlastend für uns auch als Münstergemeinde, dass wir die einfach haben. Das ist so ein großes Ereignis. Das zweite große Ereignis wird dann in diesem Jahr, also 25 wird der 50. Landesposaunentag sein. Dann kommen wieder mehrere tausend Bläser aus ganz Baden-Württemberg oder aus ganz Deutschland und werden dann hier im Münster und ums Münster herum und in ganz Ulm dann Ende Juni groß ihren Landesposaunentag feiern. Das Dritte, was wir jetzt gerade hier als Ulmer Pfarrerschaft vorbereiten, ist, man merke es sich, am 25.05.25 feiern wir ein Traufest im Münster. Das heißt, für alle, die gern getraut werden wollen, kirchlich getraut werden wollen oder als Paar sagen, wir möchten uns segnen lassen oder wir kommen einfach so zusammen, weil wir schon seit Jahr und Tag verheiratet sind und haben nie eine Trauung gehabt. Das machen wir am 25.05. in Münster und Anfang Juli. Am 5. Juli gibt es dann an der Plau, an der Plauinsel, also in Söflingen, gibt es dann ein Tauffest für alle diejenigen, die sagen, das ist uns zu kompliziert, eine Feier mit unserer Familie vorzubereiten. Die können dann im Freien sich taufen lassen oder ihre Kinder taufen lassen. Also ist viel los.
Sehr, sehr schön. Also es gibt genug zu tun dann im nächsten Jahr. Wir haben nochmal ein Jubiläum. Das wird in diesem Jahr gefeiert. Und zwar 40 Jahre Weihnachtsmarkt hier in Ulm. Sie sehen das Ganze ja jeden Tag. Sie sind jeden Tag hier unterwegs. Und man soll ja Jubilaren immer was wünschen. Was wünschen Sie denn dem Weihnachtsmarkt hier in Ulm?
Naja, die Schwaben werden bekanntlich mit 40 gescheit. Das heißt, der Ulmer Weihnachtsmarkt ist ab diesem Jahr dann gescheit und weiß sozusagen, wie es geht. Also ich merke das auch, die Ulmer Messe ist ja wahnsinnig gut aufgestellt. Wir kooperieren sehr gut, auch wenn es um die Stände hier auf dem Weihnachtsmarkt geht. Da gibt es ganz viele Absprachen mit uns vom Münster aus, dass das alles so funktioniert. Ich wünsche dem noch mindestens 40 weitere Jahre und weiterhin unendlich viele Leute, die hierher kommen, die das feiern. Und dann lade ich natürlich auch alle herzlich ein. Wir haben ab diesen Samstag wieder jeden Tag, also von Dienstag bis Samstag um 12 Uhr eine kleine musikalische Andacht, 30 Minuten Punkt 12. Kommt einfach vorbei ins Münster zur Musik und dann braucht ihr kein Glühwein mitzubringen, sondern könnt euch einfach so berauschen lassen von der Musik und dem, was da gesagt wird.
Sehr, sehr schön. Weihnachten steht ja dann auch schon bald vor der Tür. Da darf man sich natürlich auch immer wieder was wünschen und das geht jetzt natürlich an Sie. Was wünschen Sie sich ganz persönlich als Münsterdekan und natürlich auch als Mensch, Thorsten Kranich?
Also was mir wirklich gerade eine echte Sorge ist, die Spannung, die ich auch in unserer Gesellschaft erlebe. Wir haben im Rat der Religion zum Beispiel machen wir in 2 Wochen ein Friedensgebet, weil wir sagen, die verschiedenen Vertreter der unterschiedlichen Religionen, Christen, Juden, Muslime, müssen in dieser Zeit, wo es so aufgeheizt die Stimmung auch hier in unserer Stadt ist, wir haben jede Woche Demonstrationen, die sich da politisch sehr eindeutig positionieren und da auch Feindbilder aufbauen, dass wir sagen, wir brauchen den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wir brauchen den gesellschaftlichen Ausgleich. Also das, wenn sozusagen ich mir was für dieses Jahr oder fürs nächste Jahr wünschen könnte zu Weihnachten, wäre nicht nur allgemein Friede auf Erde, sondern dass wir hier in Ulm diese Polarisierung, die wir spüren, dass die ein Stück wieder zurückgeht und dass man einfach wieder mehr aufeinander hört und auch andere Positionen stehen lässt und sagt, das ist nicht meine Meinung, wie du siehst, aber ich akzeptiere es, dass du so denkst. Ja? Und dass man den anderen nicht sozusagen immer gleich verdammt oder sagt, das ist, wie kann der nur? Ja? Also das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung für unsere Gesellschaft.
Auf alle Fälle. Dann kann ich nur sagen, vielen Dank für Ihren Besuch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag hier auf dem Ulmer Weihnachtsort. Ich weiß nicht, was steht bei Ihnen heute noch an?
Ich habe heute noch 2 Besprechungen und ansonsten ist es relativ ruhig, aber am Wochenende gibt es dann einige Termine. Wie gesagt, morgen Punkt 12 ist mein erster Termin wieder im Advent als Punkt 12 zu machen. Und da freue ich mich schon richtig drauf, weil das immer ganz besondere Andachten sind.
Wunderbar, dann wünsche ich Ihnen schöne Feiertage, ein gutes neues Jahr und dann hoffen wir mal, dass die ganzen Wünsche hier in Erfüllung gehen. Vielen Dank für Ihren Besuch, Thorsten Kranich.
Ja, vielen Dank Ihnen auch und einen schönen Tag. Tschüss.
Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio.
Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.